Grimms on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Heute zu Gast Unternehmer, Biopionier und Visionär Wolfgang Gutbollet. Mehr als 35 Jahre lang leitete er das Lebensmittelunternehmen Tegut, mit dem er ein Stück Fulda-Wirtschaftsgeschichte geprägt hat. Er war in der Lebensmittelbranche häufig Vorreiter, zum Beispiel bei der Einführung von Bioprodukten. Was ihn heute umtreibt und vieles mehr, erzählt er in der neuesten Folge Rims on Air.
Ja, dann herzlich willkommen, Herr Wolfgang Gutbollet, hier bei uns in der Richard-Müller-Schule bei RIMS on Air, dem Wirtschaftspodcast, den wir jetzt gestartet haben. Mit Ihnen haben wir einen Gast, der hier in Fulda eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit ist. Sie sind ja sozusagen auch ein Spross eines bekannten Unternehmers, Ihr Vater Theo. Und auch Ihr Sohn Thomas führt die Geschicke weiter, sodass also hier quasi schon ja so eine Dynastie, so zumindest ein Teil davon sitzt. Sie stehen vor der Marke Tegut, die in Fulda jedem bekannt ist oder standen vor. Und diese Marke, die steht für Innovation, für Unternehmertum, für auch also durchaus nicht waghalsig, aber doch innovatives Unternehmertum. Und ein paar Stichworte: Biopionier zum Beispiel, Visionär, auch das erste computergestützte Warenwirtschaftssystem und Scannerkasse, Lebensmittelbranche, Vorreiter und Wegbereiter für solche Dinge. Papiertragetasche finde ich hier noch. All das sind Impulse, die von Ihnen aus dem Tegut aus Fulda quasi in die Wirtschaft gekommen sind. Sie sind für Ihre erfolgreiche Arbeit mehrfach preisgekrönt worden und haben zum Beispiel auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2008 bekommen. Ja, ich denke, ich habe hier schon einige Impulse gegeben und wir werden noch Gelegenheit haben im Gespräch, ein bisschen die Dinge an der einen oder anderen Stelle zu vertiefen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben in diesem Podcast so eine kleine Struktur und in dem ersten, quasi nach der Vorstellung, wollen wir ein bisschen was über die Person wissen, die vor uns sitzt. Und das sind einfach so 10, 11 Fragen, wo Sie einfach spontan sagen, wem Sie mehr zuneigen oder welchem Produkt. Das gehört zum Beispiel Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Laut oder leise?
Weder noch.
Weder noch, okay. Kooperativ oder autoritär?
Kooperativ.
Eule oder Lerche?
Lerche.
Einheit oder Vielfalt?
Vielfalt.
Bunt oder schwarz-weiß?
Bunt.
Meer oder Berge?
Bitte?
Meer oder Berge?
Da sage ich auch sowohl als auch.
Okay. Fahrrad oder Auto?
Ja, Auto.
Auto, ja. Bier oder Wein?
Wein.
Stadt oder Land?
Land.
Bewahrend oder erneuernd?
Eher erneuernd.
Dialogisch oder monologisch?
Dialogisch.
Ja. Herr Gutbollet, da haben wir schon ein bisschen was von Ihnen erfahren. Ich glaube, das eine oder andere wird sich wahrscheinlich dann doch noch auch in unserem Gespräch sozusagen ja zeigen. Und ich habe es ja schon gesagt, das Stichwort Tegut ist gefallen. Eine Ära, die Sie lange begleitet hat. Ihr Vater hat 1947 das Unternehmen gegründet mit ganz kleinen, in beengten Verhältnissen. Und Sie sind auch schon sehr früh, ich glaube mit 29, haben Sie schon die Geschäftsführung übernommen, ja, und sind quasi mit dem Geschäft aufgewachsen.
Ja, und haben das 36 Jahre geleitet.
Ja, wenn Sie vielleicht mal ein bisschen was von Ihrer Kindheit erzählen, denn was ich so ein bisschen gelesen habe, haben Sie doch auch viele Entbehrungen in der Familie erfahren müssen.
Naja, mein Vater hat das Unternehmen gegründet nach dem Krieg, selbst schwer verwundet und ohne eigentlich ein Kapital, also aus dem Nichts. Sein Vater war Bahnarbeiter gewesen. Und da kann man also, da muss man alle Groschen zusammenhalten. Und ich würde das sagen, wir haben das nicht als Entbehrung erlebt, aber doch als eine Zeit, wo, ja, also weggeworfen wurde auf jeden Fall nichts. Ich sage immer, ich bin eigentlich von ausgeschnittenem Obst und Gemüse groß geworden. Also das, was man im Laden nicht mehr verkaufen konnte, das wurde zu Hause weiterverarbeitet, aufgepäppelt und dann gab es das. Mhm. Das war gut. Ich bin gut damit groß geworden.
Sie haben aber auch, so wie ich das in der sehr schönen Biografie von Dr. Schmidt habe lesen können, doch auch ein sehr, ich würde fast sagen, also aus unserer heutigen Sicht fast autoritären oder zumindest bestimmenden Vater gehabt. Ist das so?
Ja, ich habe einen patriarchalischen Vater gehabt und ich habe einen Vater gehabt, der im Krieg war, der im Krieg gesehen hatte, also was doch von einem Menschen abverlangt wird und was, wenn er diszipliniert ist und auch mutig ist, was er doch überleben kann. Das hat er mitgekriegt und ein bisschen Glück hat natürlich unbedingt dazugehört. Und das war der Grund, weshalb er immer gesehen hat, dass er mich ertüchtigt. Das war früher, wurde das direkter betrieben als heute. Ja. Und da ging es schon ordentlich ran und ich durfte auch immer mitarbeiten.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie sich manchmal überfordert gefühlt? Oder
ich glaube, das ist
zu
nicht
sehr
das,
bestimmt, fremdbestimmt?
Das ist nicht das Schlimmste, wenn man sich mal überfordert fühlt. Ich glaube, das ist eigentlich der Anfang, dass man die Kraft erweitert. Ich habe ein Buch mitgeschrieben, Wachsen am Widerstand. Also wir brauchen den Widerstand, um zu wachsen. Und natürlich gab es Zeiten, in denen ich damit gehadert habe. Aber beim Morgenstern heißt es, des Mannes weise Blicke haben die Kraft, mit Dank darauf zu ruhen. Und ich glaube, das ist es, was man dann erlebt, wenn man älter wird und sagt man, ja, es war nicht ganz leicht, aber ich habe viel gelernt dadurch.
Ja, Sie sind Goethe-Fan, so wie ich das so mitbekommen habe, finde ich immer wieder doch Zitate, die Sie wohl besonders beeindruckend finden, wohl auch in den Podcasts. Da habe ich unter anderem gefunden, dass Sie zitiert haben, wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein.
Ja.
Ist das in dem Zusammenhang auch so zu sehen?
Ja, das ist so zu sehen. Also in dem Augenblick, wo ich nichts mehr glaube, lernen zu müssen oder nichts mehr lernen will, dann werde ich auch unzufrieden. Und wenn ich merke, dass ich selbst ja noch Werdender bin, dann bin ich auch dankbarer für alles, was mir entgegenkommt. Also dann betrachte ich auch das, was mir entgegenkommt, eher als Aufgabe, als Störung.
Ich denke, wir kommen noch ein bisschen auf das Menschenbild nochmal zurück und auch darauf, was Sie eben auch in der Führung, was das für Konsequenzen auch für Sie als Führender im Unternehmen zum Beispiel hat. Ich habe unter anderem das Leitbild von Tegut gefunden und das fand ich sehr interessant. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsdreieck, was ja gleichschenklich eigentlich sein soll, nämlich für den Menschen sinnvoll, gleich sozial, in der Qualität ökologisch, lebendig und in den Prozessen ökonomisch einfach. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja. Also ich habe in meinem Leben immer am Leitbild gearbeitet und es hat immer wieder auch situative und zeitgemäße Fassungen gefunden. Ich habe mein erstes Leitbild geschrieben 1971, als ich im Unternehmen angefangen habe.
Da war das aber auch noch nicht so gängig, ne?
Nein, das war nicht so gängig. Ja. Ich wollte ja auch nichts Gängiges machen,
ja,
aber ich wollte wissen, was ich denn wirklich will. Und ich glaube, da ist es notwendig, dass man ganz gründlich vorgeht und sagt, was sind eigentlich meine Lebensziele, was sind die Kriterien, was muss im Leben unbedingt gegeben sein, was wäre schön, wie wichtig ist mir das, wie wichtig ist mir jenes. Und ich glaube, das muss man sich aufschreiben. Und dann die Alternativen, die man hat im Leben, und man muss immer Alternativen haben. Wenn man keine Alternativen hat, dann macht man was falsch. Also dann muss man sich welche überlegen, weil sonst trifft man keine Entscheidung. Also ohne Alternativen gibt es keine Entscheidung. Und diese Entschiedenheit, die braucht man, damit man am Ende sagen kann, ich habe es mir gründlich überlegt. das hilft im Leben weiter, wenn man das gründlich macht. Insofern habe ich am Leitbild immer gearbeitet und mache das auch jetzt noch für unsere neue Gesellschaft. Und beschäftige mich übrigens auch in einem Webinar, was ich mache, über die Führung unter dem Titel Menschen würdig führen, was wir anbieten, mit diesen Fragen auch, wie macht man das mit Leitbild, wie trifft man Entscheidungen und diese Dinge. Und darüber hinaus ist es mir immer noch ein Anliegen, auch den Menschen etwas zu geben von dem, was ich erfahren habe, was ich lernen durfte in den Podcast unter dem Begriff Gedankengut sind wir unterwegs. Das ist ganz gut. Da bin ich auch sehr froh, dass ich das machen kann. Und lass mir von den jungen Menschen immer die Themen geben. Das heißt, ich wähle die Themen nicht aus, sondern ich sage, schreibt mir auf, worüber ich reden soll.
Ja, das ist schön,
und dann mache ich mir Gedanken und dann spreche ich darüber.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal bei diesem Leitbild bleiben, bei diesen drei Eckpunkten und nochmal bei dem Mensch. Die haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet. Was bedeutet für Sie Führung, Menschenführung?
Also Menschenführung heißt Begleitung. Ich sage frecherweise immer, wer führt, verführt. Also ich will niemanden an die Hand nehmen. Manchmal macht man es trotzdem. Aber es ist eigentlich nicht richtig, sondern muss eigentlich gucken, dass der Mensch seinen Weg selbst findet und muss ihn aufmerksam machen auf die Konsequenzen, die sein Handeln haben könnte. Das ist eigentlich dann Führung, dass man sieht, wie kann man sich so unterhalten, dass der Mensch selbst einen Eindruck davon bekommt, wenn ich das oder jenes tue, dann wird es die und die Konsequenzen haben. Will ich diese Konsequenzen? Und dann kann er sich selbst führen. Und das herauszufordern, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Dazu sind wir nicht immer geduldig genug. Also manchmal haben wir einfach die Zeit nicht und manchmal haben wir auch einfach die Geduld nicht. Und dann kommen wir zum Führen. Aber dann wissen wir auch, dass wir im Grunde eine hohe Verantwortung übernehmen für das, was dann gemacht wird.
Die Menschen so behandeln, wie sie sein sollen, fand ich so eine ganz nette oder schöne Maxime, die das zusammenfasst.
Ja, das ist ein Wort von Goethe. Und ich finde es den genialsten pädagogischen Spruch. Weil er sagt, wenn wir die Menschen so behandeln, als ob sie wären, was sie sind, dann machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so behandeln, als ob sie wären, so heißt es, was sie sein sollten, dann könnten wir sie dahin bringen, wo sie zu bringen sind. Also nicht ganz wörtlich, aber ziemlich
exakt. Ja, so in etwa, genau.
Ist es. Und ich finde das so interessant, weil was fordert das heraus? Das fordert heraus, dass ich im Menschen seine Möglichkeiten sehe und nicht sehe, was jetzt gerade passiert ist, sondern sehe, was hätte passieren können. Und wie kann man dann das Gute, was hätte passieren können, wie kann man das eigentlich so hinstellen, dass er selbst entdeckt, dass es Alternativen gegeben hätte und dass die Alternativen ihn anziehen.
Ja, eine ganz hohe Maxime. Es ist das Wachsen, was sie interessiert, auch bei Menschen.
Ja.
Also das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle auch in ihrer Philosophie, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, ich glaube, der Entwicklungsbegriff ist ein ganz wichtiger. Wenn wir den außer Acht lassen, diesen Entwicklungsbegriff in der richtigen Weise, dann sind wir überhaupt eigentlich relativ weit weg vom Menschen.
Ja, werde, was du bist. Ja, das ist so ein Punkt. Vielleicht kommen wir da noch mal drauf. Wie gesagt, ich wollte ja schauen, dass wir an diesem Leitbild so ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir das Soziale, das Sinnvolle für den Menschen schon mal so ein bisschen angerissen. Ich kann mir vorstellen, wir kommen noch mal drauf zurück. Gehen wir mal in den Prozess, in den ökonomischen Prozess. Als Unternehmer muss ja irgendwie auch die Kasse stimmen. Also das ist ja alles schön und gut.
Nicht nur als Unternehmer.
Genau. Aber jetzt also als Erfolgreicher. Und Sie sagen da in Ihrem Leitbild, der Prozess muss ökonomisch und einfach sein. Was genau meinten Sie damit und was hat das vielleicht bei Ihnen auch im Unternehmen befördert?
Ja, also der Einstein hat gesagt, mach alles einfach, aber nicht einfacher. So einfach wie möglich, aber nicht einfacher, so hat er gesagt. Und glaube, das ist immer wieder unsere Aufgabe, dass wir sehen, dass wir es einfach machen, damit die Menschen es verstehen, damit sie folgen können. Und das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit, weil ich im Grunde durch das einfacher machen wollen, das Wesentliche herauszuarbeiten habe. Das ist das, was mit dem Einfacher zusammenhängt. Und das ist auch das Ökonomische. Das hängt miteinander zusammen.
Können Sie das noch ein bisschen erklären? Oder am Beispiel auch mal erläutern?
Wie soll ich das erklären? Es fällt mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Haben Sie eins, wo man das dran sagen könnte?
Man kann ja auch dienende Dinge zum Beispiel noch mit heranziehen. Digitalisierung zum Beispiel ist ja auch so ein Punkt, ne?
Ja, da haben wir es mit dem Einfachmachen natürlich besonders schwer jetzt im Augenblick. Aber wir haben es deshalb so schwer bei der Digitalisierung, weil wir alle nicht mehr verstehen, was passiert. Und weil wir in der Situation sind, nicht wie wir früher als Jugendliche. Also ich wusste in meinem Auto, was passiert.
Ja.
Und ich konnte mich sozusagen bis hineindenken in den Motor, was der im Augenblick machen würde. Das kann ich nicht mehr. Und ich wusste noch, wie eine Hexadezimalzahl entwickelt wird oder wie überhaupt der Rechner sozusagen rechnet im Bereich von Fortran oder so. Das war ja noch relativ dicht an der Mathematik dran. Heute, wenn ich jetzt ein E-Mail verschicke, ich habe keine Fähigkeit, mir vorzustellen, wie das sich bewegt, bis es dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und insofern bin ich eigentlich nicht mehr in der Lage, zu entkomplexieren. Das kann ich nicht mehr. Ich muss das nehmen, und die jungen Menschen haben ja auch diese Art und Weise, vor der mir es immer ein bisschen schaudert, Trial and Error. Das heißt, tippen und dann, geht. Und ich sage mal, Augenblick, wieso geht das jetzt? Und wieso ist es da so und da so? Und das meine ich, da haben wir eine große Aufgabe, dass wir in dieser Komplexität nicht untergehen.
Da haben Sie sehr recht. Und das sagt jemand, der, Sie haben sich ja durchaus auch ein Semester sozusagen gegönnt, ein bisschen in die Informationstechnologie hineinzustudieren, ne? Und waren ja doch auch so innovativ unterwegs, was die Digitalisierung auch im Ablauf, in den Geschäftsprozessen halt angeht.
Ja. Ich bin auch heute nicht feindlich dem gegenüber, aber ich merke, dass es anders gehen muss und dass ich relativ blind bin. Also es ist wie, wenn man so durch einen Tunnel irgendwo hinfährt. Ich weiß, wo ich losgefahren bin, ich sehe, wo ich ankomme, aber wo ich in der Zwischenzeit gewesen bin, das kann ich nicht sagen. Das
ist die moderne Blackbox.
Ja. Das ist die moderne Blackbox.
Ja, ganz genau.
Und das ist ein Zustand, an den wir uns gewöhnen müssen, aber es ist kein schöner Zustand, muss ich sagen, für mich.
Das heißt, wir müssen lernen, Vertrauen zu entwickeln oder Misstrauen zu entwickeln oder beides?
Vertrauen zu entwickeln und versuchen, doch wesentliche Grundzüge dessen, was passiert, zu verstehen. Etwas bleibt ja immer im Dunkeln, aber die Grundzüge, die müssen wir versuchen, wieder zu verstehen.
Kommen wir mal ein bisschen von der Philosophie runter und schauen da nochmal genau auf die Prozesse, die Sie zum Beispiel jetzt in Ihrer Zeit bei Tegut, und das war ja dann auch HWG und OK und wie auch immer, was Sie da eben an Geschäftsprozessen angestoßen haben oder umgesetzt haben, um eben auch den Erfolg des Unternehmens auch weiterhin zu garantieren.
Ja, wenn Sie so ein Unternehmen aufmachen, und wir hatten ja die Firma Tegut, das waren lauter kleine Tante-Emma-Läden, und dann hat mein Vater erkannt, dass da eine neue Entwicklung kommt, Discount, und da war die Frage, was macht man an der Stelle? Und da hat er gesagt, da müssen wir mitmachen, sonst sind wir völlig verloren. Da hat er völlig recht und hat die HWG gegründet, deshalb HWG, weil er hat sich nicht getraut, deutlich zu machen, dass er neben dem Unternehmen Tegut auf einmal jetzt noch ein anderes Unternehmen macht, was ganz andere Prinzipien hatte. Das versteht ja keiner. Also muss das irgendwie für die außenstehende Welt getrennt sein. Das hat er gemacht, das hat er gut gemacht. Und damit hat er einen wesentlichen Schritt in der Entwicklung gemacht. bei mir war es dann ein anderer Schritt. Ich habe dann gemerkt, dass wir mit Kapital richtig umgehen müssen, mit Arbeit im Sinne von wirklich zu einer auf Arbeit auf Augenhöhe zu kommen, zu einem guten Gespräch der Menschen miteinander und dass wir bei der Ware wirkliche Qualitäten brauchen. Und bei der Frage nach der Qualität bin ich auf Bio gestoßen. Es war nicht genau so, dass ich Bio machen wollte, sondern ich wollte andere Qualitäten, innere Qualitäten haben. Und wenn man dann überlegt, wie sind innere Qualitäten definiert, da kam man zu dieser Zeit, das war Ende der 70er Jahre, kam man dann schon auf Bio. Das war noch sehr unbekannt. Und dann habe ich angefangen damit, am Anfang mit dem Hofgut Sassen hier in Schlitz. Das waren eigentlich die ersten, die mich gelehrt haben, was der Unterschied ist. Und ich habe viel mitgenommen von der Arbeit dort in Schlitz und habe eigentlich von daher vieles entwickelt, von dieser Erfahrung. Und dann haben wir das doch geschafft, eigentlich in Deutschland zusammen mit DM und Alnatura einen Durchbruch für Bio zu finden im traditionellen Handel. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Ja, absolut. Also ich habe meine ersten Bio-Produkte bei Tegut gekauft, HWG Tegut. Ich weiß, das hat sich so ein bisschen bin ja mit ihren Läden sozusagen groß geworden, in meinem in meiner Wahrnehmung ein bisschen verschoben ineinander. Ja, ach, jetzt heißt es mal wieder anders. Aber es war letztendlich, war es immer doch ganz oft der Einkaufsladen meines Vertrauens, wo man eben auch, ja, die Bioprodukte, oh, HWG oder Tegut hat jetzt Bioprodukte und das wird ja dann mit der Zeit immer mehr. Also sie haben das schon gesellschaftsfähig gemacht.
Ja, wenn ich nochmal auf diese Sache mit Tegut und wir hatten ja dann zwei Unternehmen, HWG und OK. OK war der Versuch, diese Tante-Emma-Läden, die wir hatten, einfach noch in ein Stück Zukunft zu bringen. Mhm. Weil die Zeit war eigentlich vorbei für diese Art von Läden. Und wir haben es eigentlich gemacht wie Tengelmann auch. Die haben Plus gemacht. Hm. Und dann gab es Netto.
Sie waren vor Tengelmann mit der Umfirmierung.
Wir waren vorher da, aber das haben alle anderen gemacht. Es ist einfach zeitgemäß gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass wir eigentlich in allen Läden die gleichen Qualitäten haben. Und nur die Preise dann unterschiedlich waren in dem Prozess. Und da habe ich gedacht, das können wir nicht mehr machen. Die haben die gleichen Lebensmittel, die gleiche Qualität. Wir wollen gleiche Preise haben bei OK und bei HWG. Hm. Und wir wollen auch nur noch eine Werbung haben. Wir können das gar nicht mehr so differenzieren. Und dann haben wir gesagt, dann legen wir alles zusammen unter dem alten Namen Tegut, der eigentlich bei den Kunden gar nicht mehr bekannt war. Aber das war der Gründername, den mein Vater gewählt hatte.
Ja, Theo Gutballett.
Und interessanterweise haben die anderen das auch gemacht. Bei der Rewe kam dann der Prozess auch, dass auf einmal viele, viele Namen verschwunden sind und bei der Edeka und stattdessen wieder Edeka da stand und Rewe da stand. Ich glaube, da waren wir auch fortschrittlich, waren etwas vor der Zeit und die anderen haben es eigentlich genauso gemacht.
Ja, ich habe ja noch gelesen, dass sie dann mit so ganz pragmatischen Dingen auch zu kämpfen hatten, dass die Schilder eben jetzt ja okay größer waren und Tegut kamen dann noch die drei Pünktchen dran. Ja. Das erstmal so pragmatisch, aber doch ja auch richtungsweisend sozusagen. Ja.
Ne? Aber das ist vielleicht ein interessanter Punkt für diese Frage, wie kann man etwas einfacher machen? Hm. Ja. Das war der Versuch, etwas einfacher zu machen.
Ja, indem das einfach wieder auf den Ursprung sozusagen zurückgeführt wurde. Ja, bevor wir vielleicht dann nochmal so draufschauen, was Sie heute so machen, was halten Sie von Theo?
Das ist eine gute Entwicklung. Ja. Ich halte sie für dringend notwendig. Wir haben ja schon, und auch schon als ich noch im Unternehmen war, diese Lädchen gemacht. Diese Lädchen, wo wir gesagt haben, wir müssen kleinere Läden wieder machen, wir brauchen kleinere Einheiten, wir müssen dichter an den Verbraucher dran und das war ein Schritt und jetzt haben sie es geschafft, diesen Schritt sozusagen, also ohne Personal zu machen, das heißt also alles durch technische Hilfsmittel abgedeckt, vom Eintritt bis zur Kasse und zum Rausgehen, das ist sicherlich eine interessante Entwicklung. Das wird auch stärker werden. Mhm. Das haben wir in anderen Branchen ja auch. Und das wird auch im Lebensmittelhandel so kommen. Hat natürlich Nachteile. Ich kann keine Bedienung mehr führen. Ich muss alles abgepackt haben. Es muss alles in SB sein. Aber es muss ja auch nicht der Mengenumsatz sein. Das sind ja eigentlich die kleinen Dinge, die man noch kaufen will, die man dann zu jeder Zeit haben kann. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Entwicklung. Es ist sehr gut gemacht, auch sehr grafisch sehr gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Sehr, sehr ansprechend. Ja. Ja, auch durchdacht sozusagen mit dann auch noch einem begrünten Dach und dergleichen mehr. Also jedenfalls in einigen. Also das finde ich schon, eine tolle Sache. Vielleicht noch ganz kurz, die Übernahme von Migros oder Übernahme ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Sie haben sich ja den Partner auch gesucht, ne? Den ja. Schweizer Partner.
Also die Entwicklung war dann so, dass ich war ja nicht mehr im Unternehmen, ich war ja ausgeschieden, aber das zu sehen war, ich war aber noch persönlich haftender Gesellschafter, dass so wie das Unternehmen da lief, wir alleine in dieser, sagen wir mal, Konzentration im Handel vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir uns einem Partner anschließen. Diese Entscheidung habe ich dann verifiziert und habe dann einen gesucht. Ehrlich gesagt, nachträglich, wir hatten nicht viel Wahlmöglichkeiten.
Okay.
Denn mit einem deutschen Unternehmen konnten wir nicht zusammengehen. Da hätte das Bundeskartellamt uns lange, so wie man es bei Tengelmann erlebt hat, lange Schwierigkeiten gemacht, die wir vielleicht gar nicht überlebt hätten. Und es blieb uns eigentlich nur Mikro zur Verfügung. Aber Mikro war auch ein Unternehmen, das ich sehr geschätzt habe, insbesondere dessen Gründer Gottlieb Duttweiler, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Schon zu meiner Studienzeit habe ich mich da sehr viel mit beschäftigt, weil das war ein wirklich großartiger Unternehmer, auch sehr kreativ und politisch sehr aktiv.
Ja, kommen wir mal auf WEG, Weg wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Da würde ich ganz gerne, dass Sie da vielleicht noch mal ein paar Worte drüber verlieren, was Sie so heute machen. Sie haben ja da unter diesem Dach sozusagen auch noch einige, was jetzt sind es, Firmen, kleine Firmen oder unter ja, Gesellschaften oder wie auch immer. Es ist ja eine GmbH. Was ist da so der Beweggrund? Was ist der Sinn und der Zweck des Ganzen? Und das beschäftigt Sie ja, glaube ich, auch noch vollkommen.
Ja, also es kommt ja im Leben drauf an, was man macht, aber es kommt noch mehr drauf an, wie man es macht. Und dieses Wie, das wollten wir in dem Namen ausdrücken. Und wir haben uns klar gemacht, dass wir auf dem Weg sind. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Dann habe ich gesagt, aber Weg können wir es nicht nennen, weil da sagt jeder weg.
Ja, okay.
Ja. Und da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen, dass die Menschen das dann nicht so aussprechen, wie man sich das gedacht hat. Und dann haben wir einen Bindestrich dazwischen gemacht und haben wir gesagt, ja, für was kann das stehen? Und wir denken sehr stark in diesen Begriffen wertschätzend, entwickelnd, gemeinschaftend. Das Wertschätzende, das ist eben eine Frage des Denkens. Wir haben das vorhin auch schon gehabt mit der Frage, wie schaue ich einen anderen an? Wie wirkt das, wie ich ihn anschaue? Es verändert die Beziehung. Also das ist das eine, was wichtig ist. Und in diesem Denken, da haben wir die Freiheit. Und da müssen wir die Freiheit pflegen. Der zweite Begriff Entwicklung, da geht es um die ganze Frage der Beziehungen. Denn wir entwickeln uns immer in unseren Beziehungen. Auch mit den Lebensmitteln stehen wir in einer Beziehung und die entwickeln uns. Und deshalb war der zweite Begriff Entwicklung. Und bei der Entwicklung kommt es immer auf die Freude an. Das heißt, im Bereich der Entwicklung müssen wir sehen, dass die Freude sich vermehrt. Und dann haben wir den dritten Bereich, gemeinschaftend. Das ist ja kein deutsches Wort.
Nein,
aber da sind wir ja frei. Sagen. Goethe war ja auch sehr frei in der Begriffsbildung.
Ja, natürlich. Neologismen sind erlaubt. Ja.
Aus diesem Substantiv einfach ein Verb gemacht. Und da geht es eben darum, dass wir es lernen, in Frieden miteinander kooperativ zu arbeiten. Das ist Gemeinschaften. Und das wollten wir einfach ausdrücken, dass das die drei Ziele sind. Und die Kriterien dafür, dass das gelingt, sind für uns, dass wir auf der einen Seite mehr Freiheit fördern, dass wir Freude fördern und dass wir Frieden im Tun fördern.
Ja, wie machen Sie das?
Wie machen wir das? Ja, wie machen wir das? Indem wir auch im Unternehmen immer wieder alternativ denken. damit wir frei werden im Denken, dass wir immer auch tiefer denken und auch höher denken. Also sozusagen uns immer wieder im Denken verorten, zwischen den Menschen,
ja,
im Zeitablauf, mhm, und auch zwischen Himmel und Erde.
Mhm.
Was ist über uns, was ist unter,
mhm,
uns? Das ist wichtig, dass man frei denken kann, dass man sozusagen diese Orientierung auch ganz bewusst pflegt im Leben. Und beim Entwickeln, da schauen wir eben, dass wir nicht nur das Ergebnis der Arbeit betrachten, das ist ja bei Bio auch so, sondern dass wir den Prozess betrachten. Also wie ist es entstanden? Weil wie ist es entstanden? Das ist im Produkt drin. Das sehen wir nicht immer gleich. Deshalb haben wir auch ein Forschungsunternehmen, was sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt.
Die Qualis, ne?
Was ist die Prozessqualität? Mhm. Nicht nur, was ist die Substanzqualität? Mhm. Was ist die Prozessqualität? Mhm. Und wie können wir die im Produkt entdecken?
Mhm.
Und das gilt halt auch für die Landwirtschaft. Wir haben ja eine Demeter Landwirtschaft, wo es uns wirklich um den Prozess geht und wir den intensiv pflegen mit den Pflanzen und jetzt auch mit der Erde. Und das Gemeinschaftende, da wissen wir, dass wir zu kooperieren haben. Wir müssen deutlich lernen, in der Wirtschaft aus dem Konkurrenzdenken in ein kooperatives Denken zu kommen. Das macht die Zeit jetzt auch deutlich. Das wird die Zeit noch deutlicher machen. Also wenn wir es nicht freiwillig machen, werden wir irgendwo dazu gezwungen.
Mhm.
Und ich finde immer, wir sollten sehen, dass wir das freiwillig machen, in dieses kooperative Denken überzugehen.
Ja.
Übrigens etwas, was, ich habe jetzt ja Podcast gemacht, auch über die Frage Frauen, Frauenquote, mhm, in Unternehmen. Aber es geht ja nicht um Frauen, es geht um Weiblichkeit. Und da kann man sich immer fragen, was ist eigentlich das Weibliche? Es ist die Fruchtbarkeit. Und das ist die Kooperation. Und das müssen wir in die Unternehmen reinbringen. Insofern brauchen wir mehr Frauen in Unternehmen, aber wir brauchen vor allen Dingen dieses Denken auch in Unternehmen, dass wir nicht kriegerisch denken, sondern dass wir mehr kooperativ denken.
Mhm.
Also mehr sozusagen in Richtung Fruchtbarkeit denken. Und der Goethe hat ja einen wichtigen Satz gesagt in seinem Gedicht Vermächtnisse. Was fruchtbar ist, allein ist wahr, hat er gesagt. Also ein unglaublich konzentrierter Satz.
Mhm. Das ist wahr. Ja, da haben Sie schon wieder ganz, ganz viel hier zusammengefasst. Ich habe immer so ein bisschen gefragt, also wir waren ja, oder ich hatte ja Gelegenheit bei den Fuldaer Wirtschaftstagen, die wir noch in Morgensternhaus erleben,
ja,
durften, bei Ihnen zu Gast sozusagen, haben wir den Herrn Völbel auch erlebt, den Hamburger vom Weltwirtschaftsinstitut, den Professor, der ganz klar drei Maximen herausgegeben hat für ein Unternehmen oder für ein Wirtschaften. Und das eine war Go Smart. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das so eine ambivalente Geschichte eigentlich heute ist. Ja, auf der einen Seite bringt es uns vielleicht viel, gut eingesetzt. Auf der anderen Seite macht es uns Angst, weil wir es nicht mehr kontrollieren können oder weil wir eben nicht wissen, was passiert. Dann haben wir die zweite Maxime Go Green, die ja also ja den Unternehmen sozusagen rät oder uns als Menschen rät, ja, in dem Eingedenk dessen, dass wir eigentlich nur diesen einen Planeten haben, ne? Aber im Jahr, was? Zwar das zweieinhalbfache, dreifache, glaube ich, verbrauchen. Und das dritte ist Get Resilient, also werde widerstandsfähig. Die ersten beiden Sachen, da haben wir schon drüber gesprochen. Können Sie noch was zur Widerstandsfähigkeit sagen? Ist das für Sie
Begriff? Ich habe mit zwei Ärzten zusammen ein Buch geschrieben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das heißt Wachsender Widerstand, aber es geht um Adaptive Resilience.
Mhm.
Einer war Engländer und einer war, mhm, Österreicher. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, etwas zu nehmen, was sowohl Deutsch wie Englisch auszusprechen ist.
Mhm.
Also adaptive Resilienz. Und worum geht es da? Es geht darum, dass ich lerne, mit den Dingen umzugehen, dass ich auch lerne, die Situation zu akzeptieren und lerne, sie weiterzuentwickeln. Und da gibt es verschiedene Techniken, unter anderem auch, dass ich mich mit mir immer wieder beschäftige. Also es ist wichtig, dass ich Selbsterkenntnis betreibe. Und diese Selbsterkenntnis, die schafft auch eine Resilienz, aus der heraus ich sage noch einen schönen Spruch von Morgenstern, damit Sie denken, nicht denken, ich würde nur Goethe lesen. Der Morgenstern hat einen wunderbaren Spruch geprägt. Selbsterkenntnis, goldene Gabe, wunderbare, jüngende Kraft. Oh, solange ich dich noch habe, bleibt mein Geist noch unerschlafft. Immer tiefer, immer wahrer machst du den, der dich besitzt. Wirkst zugleich, dass immer klarer Welterkenntnis ihn durchblitzt.
Also, wunderschön, ja.
Das ist das, was Morgenstern uns mitgegeben hat. Die Selbsterkenntnis, das finden wir aber überall. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich zu lernen.
Ja, ich finde das wunderbar zusammengefasst. Wir sind hier in einer Schule. Was erwarten Sie von der jungen Generation?
Ich habe also ja gar kein Recht, etwas zu erwarten in dem Sinne. Ich kann Ihnen eigentlich etwas wünschen. Ich kann Ihnen etwas wünschen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie irgendwie sehen, dass Sie bewusst den Weg gehen. Dass sie bewusst den Weg gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir in diesem Wust von Informationen hinkriegen müssen, dass wir unser Selbstbewusstsein stärken. Das hat ja auch mit der Selbsterkenntnis zu tun. Und dass wir es schaffen, aus diesem Bewusstsein heraus auch zu leben und zu gestalten. Das ist sehr schwierig. Und es ist eine lebenslange Übung.
Gibt es irgendwas Pragmatisches, was Sie Ihnen raten würden, zu diesem Selbstbewusstsein zu kommen, was Ihnen hilft, vielleicht auch den Weg vom Schüler auch ins Leben sozusagen hinein, in ein selbstbestimmtes Leben hineinzugehen und auch dann wirksam zu werden im konstruktiven Sinne für sich und für die unmittelbare Umgebung und vielleicht auch für die Gesellschaft insgesamt?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, ab und zu ruhig zu werden und dann zu schauen, was in einem lebt und was in einem da ist. Und zwar möglichst ohne zu feste Vorstellungen, sondern wirklich zu sehen, dass ich hineinschaue und hineinhöre. Und das Nächste, was ich dann tun kann, ist, dass ich entweder mich schriftlich mit mir selbst das festhalte, das ist eine gute Möglichkeit, oder dass ich gute Freunde habe, mit denen ich über die Dinge sprechen kann, aber in einem wirklich suchenden Weg.
Also sich die Dinge auch offen halten und auch immer wieder selbst reflektieren, zu gucken, wo, an welcher Stelle stehe ich jetzt.
Ja? Vielleicht auch mit der Sprache ordentlich umzugehen.
Ja.
Wir haben inzwischen eine liederliche Sprache und wir nehmen die Begriffe, die wir verwenden, nicht mehr ernst. Und damit lenken sie uns auch falsch.
Ja, das ist ja die Geschichte von Sprache, die uns prägt und wir aber gleichzeitig auch die Sprache prägen, dieses doch sehr gegenseitige. Hätten Sie einen Wunsch an die Bildungsinstanzen nach einem Unterrichtsfach, nach einem Schulfach, was Sie sagen, das bräuchten wir unbedingt, um unsere Zukunft positiv gestalten zu können, um unsere Schüler die Möglichkeit zu geben, sie zu bilden. Wir bilden sie ja nicht, die müssen sich ja selbst bilden. Ich denke, das ist bei Ihnen immer wieder klar geworden, Sie haben das auch schon angedeutet, die Erfahrungsmöglichkeiten eben auch zu bieten, an denen man dann auch wiederum wachsen kann in der Selbstreflexion. Ja. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne verstärkt in der Schule?
Ja, ich glaube, es geht um die Punkte, die ich zuletzt auch genannt habe. Ich kann das Fach nicht benennen, weil es gibt kein Fach in dem Sinne. Das ist ein bisschen Philosophie. Das ist auch ganz praktische Menschenkunde. Das ist, glaube ich, wichtig, dass darüber mehr gesprochen wird. Und dann muss man eigentlich manchmal fragen, ob wir überhaupt von der Schule zum jungen Menschen denken dürfen oder ob wir vom jungen Menschen zur Bildung denken müssen. Ich bin in einem Kreis, wo wir uns auch Gedanken machen mit Gerald Hüther zusammen über die Frage der Schule der Zukunft. Also geht jetzt nicht um die Gegenwart, sondern wo kommen wir da hin? Und dann haben wir gemerkt, nachdem wir einige Sitzungen miteinander hatten, wir denken ja immer noch von der Schule auf den jungen Menschen hin. Und wir müssen eigentlich das mal umdrehen, müssen wir eigentlich sagen, wir müssen mal Schule vergessen, müssen wir sagen, das ist ein junger Mensch. Und dieser junge Mensch, der will ins Leben hinein. Und welche Tore müssen wir ihm eigentlich öffnen? Welche Tore müssen wir öffnen? Welche Gelegenheiten müssen wir ihm geben, Erfahrungen zu sammeln? Und das ist im Leben gar nicht so einfach, weil vieles doch, wo ich noch als junger Mensch sozusagen mich selbst erproben konnte, alles reglementiert und geregelt ist. Und deshalb gehen die jungen Menschen heute in Extremsportarten. Hm. Und man kann das verstehen, weil sie wollen irgendwann wissen, wer sie sind. Hm. Und wer ich bin, lerne ich eigentlich nur an der Grenze kennen. Hm. Ich lerne immer nur, wenn ich sozusagen extrem bin, wirklich auch kennen, wer ich bin. Und das muss ja nicht nur im Sport sein. Das müsste eigentlich auch im Sozialen möglich sein. Und da fehlt es uns ein bisschen an Aufgaben und auch an der Art und Weise, wie Schule dem Menschen entgegentritt. Also nicht gängeln, sondern einfach fordern.
Also wir denken immer noch viel zu sehr vom Fach, was gelernt werden muss. Dabei müssten wir eigentlich Möglichkeiten, zu Erfahrungsräume sozusagen öffnen und die dann reflektieren. Ja, das wäre Schule von morgen. Herr Gutballett, wollen Sie noch was loswerden? Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch gesagt?
Ich habe schon viel geredet, habe ich gedacht.
Ja, so, wunderschön, so war es ja gedacht.
Mal über die Fragen hinaus noch meine Gedanken verbreitet. Ich glaube, das ist gut.
Das ist wunderbar, so war es gedacht. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr erhellend. Und vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und für das wirklich sehr schöne Gespräch. Dankeschön.
Danke für die Fragen und die Gelegenheit.